Die wissen, wir lassen den Bootchenfahrer da noch ein bisschen tuckern da hinten. Und solange wie ich meine Einleitung euch noch gebe, wir haben unsere Sommerserie Prävention vor dem Sommerloch. Und mir ist es auch persönlich auch oft schon so gegangen. Ja? Im Sommer, wenn ein Urlaub ist, fährt man alles runter. Standby, Luftveränderung, Horizonterweiterung, Aktivurlaub und was es alles gibt. Und manchmal leidet das geistliche Leben darunter. Und wir möchten einfach mit dieser Serie uns helfen. Oder mir ist das ein Anliegen, dass Gott uns durch sein Wort hilft, gut durch den Sommer zu kommen. Dass es nicht nur ein Überleben wird für den Geist, ja. Wir lassen die Seele baumeln, der Körper erholt sich, boah, super Urlaub, aber irgendwo bleibt das Leben Jesus auf der Strecke. Und das habe ich auch letzte Woche gemeint bei dem Standby. Bitte versteht mich nicht falsch. Es ist wichtig, dass wir immer auf Standby sind, das System schnell wieder hochfahren können. Ja? Gleichzeitig ist es natürlich wichtig, dass wir mit der Seele, mit dem Körper mal so richtig Urlaub machen. Ja? Und das werden wir uns heute auch anschauen bei dem Thema der Luftveränderung. Das ist ja auch wichtig, ja? Luftveränderung, Tapetenwechsel. Wir leben in einem Staat, der uns Urlaub ermöglicht und Ferien ermöglicht. Das ist eine super Sache. Und ich möchte euch einfach so als privaten Tipp geben, ja, macht das. Also eigentlich sollte man mindestens 2 Wochen Urlaub im Jahr machen. Die wenigsten von euch sind so busy, dass sie das nicht hinkriegen könnten. Es geht auch nicht darum, dass man jetzt irgendwelche 5-Sterne-Urlaub machen muss, aber manchmal ist es wichtig, einen Tapetenwechsel auch zu haben. Nicht auf Balkonien, sondern einfach mal wegzugehen, wenn man sich nur das Zelt schnappt und geht irgendwo in die Pampa. Ja? Aber es ist wichtig, mal rauszukommen. Luftveränderung. Das tut unserem Körper gut. Das tut unserer Seele gut. Und wir werden heute auch sehen, das tut auch unserem Geist gut. Ja? Ganz wichtige Geschichte. Aber wie gesagt, heute geht es hauptsächlich um den Geist. Ja? Auch der braucht eine Luftveränderung. Luft im Griechischen ist das gleiche Wort für Luft, die man atmet, wie auch für den Geist. Ja? Und unser Geist braucht auch Luft zum Atmen. Er braucht Pneuma. Und zwar braucht er den Geist Gottes. Ja, und darauf werden wir heute zu sprechen kommen. Zuerst werde ich mit euch, ich sag mal, eine seltsame Geschichte anschauen. Und ganz ehrlich zugegeben, diese Texte, die wir uns zurzeit anschauen, die haben es in sich. Die sind nicht ganz einfach. Ich habe gestern Nacht mein Buch beendet, Biografie von Keith Green. Wir werden ja auch diesen Monat ein Tribute to Keith Green haben, der vor genau 30 Jahren zu Jesus gegangen ist, am 28. Juli 1982. 30 Jahre ist der Kerl schon im Himmel. 30 Jahre ist er schon im Himmel, ey. Der hat all den Stress nicht, den wir haben. Halleluja, dem geht's richtig gut. Und auf der Beerdigung hatte Leonard Ravenhill, auch ein sehr bekannter Erweckungsprediger in Amerika, hat er gesprochen. Und er hat dann gesagt, wir als Prediger oder als Verkündiger, und damit hat er auch Keith Green mit eingeschlossen, der ein Verkündiger, der das durch Musik getan hat. Er sagte, wir haben einen schweren Job, wir haben keinen leichten Job. Denn unsere Aufgabe ist es nicht einfach nur nett und freundlich zu sein und schöne Worte zu machen, sondern unsere Aufgabe ist es, das weiterzugeben, was Gott den Menschen sagen möchte. Und das ist manchmal, und das habt ihr ganz recht gesagt am Anfang, das ist manchmal nicht einfach, wenn man auch so Texte hier hat. Aber dann sagt er, aber es ist so wichtig, weil es geht um die Ewigkeit. Und die Ewigkeit ist für immer. Und die Ewigkeit hat ja bereits jetzt schon begonnen. Und Gott hat die Ewigkeit in unsere Herzen reingelegt. Und Gott möchte, dass wir bei ihm ankommen und nicht nur überleben, sondern dass wir richtig durchatmen können. Und ich lese einen Text mit euch aus Lukas Kapitel 13, Vers 1 bis 9. Ich lese aber erstmal die ersten 4 Verse. Da heißt es, zu dieser Zeit waren einige zugegen, die dem Jesus von den Galiläern berichteten, deren Blut Pilatus mit ihren Schlachtopfern vermischt hatte. Also ganz schlimm, ganz schlimme Tat. Und Und Jesus antwortete ihnen und sprach zu ihnen: Ja, meint ihr denn, dass diese Galiläer vor allen Galiläern Sünder waren, also dass sie größere Sünder waren, weil sie dies erlitten hatten? Nein, ich sage euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Oder jene 18, auf die der Turm in Siloa fiel und sie tötete. Meint ihr, dass sie vor allen Menschen, die in Jerusalem wohnten, größere Schuldner waren? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Zwei schlimme Begebenheiten, von denen Jesus hier berichtet. Vom geschichtlichen Hintergrund wissen wir nicht genau, was da war. Da wurde nichts festgehalten. Das Erste, nur dass wir da mal ein Bild von haben, was Pilatus für ein Mensch war. Es gibt was, das wurde festgehalten, das war ähnlich. Ich lese euch das mal vor. Das war aber vor der Zeit Jesu noch gewesen. Und zwar heißt es dort in den Geschichtsbüchern, Pilatus wollte ein Aquädukt von den Quellen Salomos bis hin zur Stadt Jerusalem bauen. Um dafür zu zahlen, verlangte er Geld aus dem Tempelschatz. Geld, das Gott geweiht worden war. Und das empörte die Menschen. Als die Juden eine Delegation schickten, um das Geld wieder zurückzubekommen, sandte Pilatus in die Menge der Juden Soldaten als gemeines Volk verkleidet und bei einem bestimmten Signal nahmen sie ihre Dolche und es gab ein Gemetzel. So lief das damals. Ja? Und es ist eine ähnliche Situation, vermutlich wie diese Situation, von der die Menschen Jesus berichten. Ich weiß nicht genau, warum sie Jesus davon berichten. Vermutlich wollten sie, dass Jesus sein Urteil fällt. Und vielleicht endlich mal Tacheles redet, ja. Da haben sie ja schon eigentlich schon lang drauf gewartet, dass Jesus mal aufsteht. Er hatte ja die Massen hinter sich. Und was macht man, wenn man die Massen hinter sich hat gegen einen Unrechtsstaat, wie das ja auch so war, ja? Dann schlägt man zu. Aber da kommt noch ein anderer Punkt dazu. Die Denkweise von vielen Menschen war damals gewesen, dass wenn so etwas passiert, wenn Menschen sterben, dann haben sie sich das auch irgendwie selbst zuzuschreiben. Ja? Also mit anderen Worten, schlimme Tat, aber irgendwas haben diese Typen schon gemacht, dass sie so sterben mussten. Das war die Denkweise. Und deshalb nimmt Jesus das hier, diese Vermutung dieser Menschen hier auf und sagt im Vers 2, und er antwortet und sprach zu ihnen, meint ihr, dass diese Galiläer vor allen Galiläern Sünder waren, also dass sie schlimmere Sünder als ihr waren? Weil sie das erlitten haben? Und sie denken, natürlich. Und Jesus sagt, nein, ich sage euch, wenn ihr, und mit dem ihr, da waren da mit Sicherheit richtig fromme Leute dabei, so wie wir heute Morgen, ja? Keinen Gottesdienst verpasst. Dann sagt er, wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Und sie, was? Wir? Und er legt gleich noch eins nach, ja? Er sagt, eine andere Begebenheit oder jene 18, auf die der Turm in Siloa fiel und sie tötete. Das ist auch eine Geschichte, das ist einfach eine Geschichte. Ja? Das ist wie heutzutage, da wird vieles nicht in die Chronik einlaufen. Wir hören, da waren Erdbeben, heute Nacht Überschwemmung in Peking, das sind ein paar hundert oder wie viele Menschen ums Leben kommen. Wir nehmen das nur mit einem Ohr auf und wieder weg. Ja? Das ist tragisch. Genauso war das damals. Eine Sache, da ist ein Turm zusammengekracht und da mussten 18 Menschen sterben. Und die Menschen dachten, ja, die werden es wohl verdient haben. Ja, vielleicht waren das irgendwelche 18 Nazis des Altertums, ja. Die haben da irgendwas ausgeheckt und der Turm ist auf sie gefallen und Inshallah. Ja, das ist Inshallah, das sagt man in der islamischen Welt, so Gott will. Ja, das ist ein Fatalismus, ja, können wir nichts machen. Das ist Gottes Wille, Gott will das so, Gott weiß schon, was er macht. Ist es wirklich so? Meint ihr, sagt Jesus, dass ihr vor allen Menschen, die in Jerusalem wohnen, oder dass sie vor allen Menschen, die in Jerusalem wohnten, größere Schuldner waren? Und Jesus sagt, nein, ich sage euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Was meint Jesus damit? Vielleicht verdeutlichen wir das mal an einem Bild. Am 11. September 2001 fielen diese zwei Türme ein. Ja, das waren auch zwei Türme, die eingefallen sind. Und die haben viele Menschen unter sich begraben. Und das waren die Symbole der Macht, der Finanzmacht. Und es gab Menschen, und für viele gläubige Muslime war das ein Gericht Allahs gewesen. Über die bösen Menschen. Inshallah. Natürlich auch über die, die da gearbeitet haben. Und wir fragen uns, wie kann man so denken? Ja? Das ist aber eine Philosophie, die in Köpfen drin ist. Die kommt von einem bestimmten Gedankengut her. Aber aufgepasst, wir müssen jetzt nicht sagen, ah, das sind die Bösen, sondern Jesus zeigt ja hier den Finger auf uns, ja, beziehungsweise auf uns alle. Wenn zum Beispiel irgendwelche bösen Menschen plötzlich krank werden oder vielleicht sogar sterben, dann könnten uns durchaus auch solche Gedanken kommen. Denken wir mal an die schlimmsten Menschen, die wir uns vorstellen können, ja. Oder es bricht eine bestimmte Krankheit vermehrt aus bei Menschen, die bewusst in perversen Lebensstilen drin sind. Und es kommt dann der Gedanke, ja, Inshallah. Die haben es ja nicht anders verdient. Kommen uns nicht manchmal auch solche Gedanken, wenn irgendeiner, der uns vielleicht auch was angetan hat, und ich spreche bei uns, auch von mir, ja, da passiert ihm irgendwas und wir sagen, ja, Gott ist gerecht, ja. Er hat es verdient. Aber in der Summe sagt Jesus hier einfach ganz pauschal zweimal, wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Schauen wir uns mal diesen Begriff Buße an. Buße heißt, im Neuen Testament ist dieses Wort heißt Metanoia. Und Metanoia heißt Umkehr der Gedanken und Sinne. Umkehr der Gedanken und Sinne. Das ist eine Folge echter Buße, ist auch eine Wiedergutmachung. Beim Zachäus haben wir das gesehen, als wir vor ein paar Wochen oder Monaten das gesehen haben. Ja? Er erkennt, dass er falsch drauf war. Er erkennt seine Schuld und es passiert was in ihm. Er kehrt um und macht das wieder gut. Das heißt letztendlich Buße in der praktischen Umsetzung. Also, auf die Frage nach der Schuld sagt Jesus, das ist eine Frage, die wir uns alle stellen müssen. Das betrifft unseren Kurs grundsätzlich, das ist eine Kurskorrektur, ja. Das betrifft unseren Kurs grundsätzlich, das heißt, jeder Mensch muss im Grunde genommen sich diese Frage stellen. Jeder Mensch, sagt Jesus im Grunde genommen, auch ich, auch wir alle brauchen Kurskorrektur. Und zwar einmal grundsätzlich und zum anderen, und das betrifft auch uns gerade als Christen, die wir denken, ich habe ja irgendwann mal mit 10 Jahren meine Metanoia gehabt, ja, meine Kurswechsel gehabt. Das betrifft auch uns. Wir brauchen ständige Kurskorrektur. Ich hatte mal ein Auto, da war die Spur verstellt. Das fuhr immer nach rechts. Ja? Du musstest immer gegensteuern. Ständig. Es braucht eine ständige Kurskorrektur. Ja? Luther soll einmal gesagt haben, wobei ich muss gerade sagen, ich hab hast du im Internet gefunden, Luther wird ja viel zugesprochen, ja. Aber da stand drunter Martin Luther. Jetzt nehmen wir mal an, er hat es wirklich gesagt. Auf jeden Fall finde ich das Zitat sehr gut. Und zwar folgendes. Wer seine Meuterei gegen Gott aufgegeben hat, also er spricht so die Sprache von der Schifffahrt, ja. Wer seine Meuterei gegen Gott aufgegeben hat, sprich die grundsätzliche Metanoia, und auf Jesu Kurs segelt, dafür ist Jesus gestorben und auferstanden, ja? Dass wir auf seinem Kurs segeln können. Wir können Jesus glauben, ihm nachfolgen. Pass mal auf, der hat trotzdem mit dem Gegenwind und der Unterströmung der Welt zu kämpfen. Er muss immer wieder Gottes Nähe suchen und sich den Kurs weisen lassen. Kurskorrekturen, das heißt ständige Metanoia, sind für einen Christen keine Schande, sondern ganz normales Alltagsgeschäft. Ich lese es nochmal vor, weil es war ein bisschen langer Text. Wer seine Meuterei gegen Gott aufgegeben hat und auf Jesu Kurs segelt, hat trotzdem mit dem Gegenwind und der Unterströmung der Welt zu kämpfen. Er muss immer wieder Gottes Nähe suchen und sich den Kurs weisen lassen. Kurskorrekturen sind für einen Christen keine Schande, sondern ein ganz normales Alltagsgeschäft. In dem Zusammenhang spricht Johannes der Täufer von den Früchten der Buße. Ja? Ihr könnt das nachlesen in Lukas Kapitel 3, Vers 8 und 9. Und er richtet sich dabei nicht an Pilatus, er richtet sich dabei nicht an die bösen Römer, sondern an die Guten. an das religiöse Volk. Und er sagt dort im Vers 8, bringt nun der Buße würdige Früchte und beginnt nicht bei euch selbst zu sagen, wir haben doch Abraham zum Vater. Ja? Mit anderen Worten, hey, wir sind doch die Guten. Die anderen sind doch die Bösen. Ey, wir haben Abraham zum Vater. Wir sind Gottes auserwähltes Volk. Und dann sagt er weiter, schon ist aber die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der nicht gute Frucht bringt, wird abgesägt oder abgehauen und ins Feuer geworfen. Und wie eine Wiederholung kommt jetzt dieses Gleichnis von Jesus auf diese Geschichte, die wir vorhin gehört haben. Das sagt Jesus. Er sagt aber dieses Gleichnis. Es hatte jemand einen Feigenbaum, der in seinem Weinberg gepflanzt war. Und er kam und suchte Frucht an ihm und fand keine. Da sprach er zu seinem Weingärtner. Siehe, 3 Jahre komme ich schon und suche Frucht an diesem Feigenbaum und finde keine. Hau ihn ab. Wozu macht er das Land unbrauchbar? Der Weingärtner aber antwortete und sagte zu ihm, Herr, lass ihn doch noch dieses Jahr, bis ich um ihn graben und Dünger legen werde. Und wenn er künftig Frucht bringen wird, gut, wenn er aber nicht, so magst du ihn abhauen. Ein Baum, der Frucht bringt, dient den Menschen. Ja? Das ist logisch. Baum, der Frucht bringt, die Frucht, die ist für uns. Dafür haben wir Fruchtbäume, Apfelbäume, Kirschenbäume, alles Mögliche. Das bedeutet im übertragenen Sinn auf unser Leben, wir sollen Gutes tun, damit andere Menschen gesegnet werden. Darum sind wir da. Das ist unser Zweck. Die Frage, die sich stellt, ist einfach mal so ganz krass gefragt, wenn wir nicht mehr da sind, was werden die Leute über unser Leben sagen? Was bleibt übrig? Oder haben wir nur ein bisschen CO2 verbraucht und Umwelt verschmutzt? Sauerstoff verbraucht und Umwelt verschmutzt? Ja, ja, es ist krass. Im Grunde genommen ist es die Frage, warum leben wir? Wozu sind wir da? Dieses Beispiel sagt, da ist keine Frucht da, was soll denn der Baum? Was soll denn ein Baum, der keine Frucht bringt, kann es auch absägen? Der belastet nur den Boden. Das ist ziemlich, ziemlich krass. Aber Jesus gibt uns hier eine wichtige Lektion. Jesus sagt uns zum einen, Schuld ist nicht nur, wenn ich einen Haufen Müll produziere oder mit dem Baum gesprochen, wenn ich halt eben Früchte bringe, die man nicht essen kann. Wir haben so einen Apfelbaum hinter unserem Haus, der kriegt auch wenig Sonne ab. Ja? Und ich habe mir sagen lassen, die Äpfel heißen Schafsnasen. So schmecken sie auch. Ja? Furchtbar. Also ich habe dieses Jahr haben wir alle die Früchte schon vorher weggemacht, ja, bevor sie sich überhaupt entwickeln konnten. Das ist nichts. Sarah würde am liebsten abmachen, aber ich bin so froh, dass wir einen Baum auf unserem Grundstück haben. Schuld ist aber auch, wenn der Baum keine Früchte bringt. Ja? Das ist im übertragenen Sinn. Nochmal zu Luther. Er muss immer wieder Gottes Nähe suchen und sich den Kurs weisen lassen. Kurskorrekturen sind für einen Christen keine Schande, sondern ein ganz normales Alltagsgeschäft. Und hier ist bereits Frucht, wenn wir uns so zu Jesus wenden, mit unserem Leben zu ihm kommen. So, und was bewegt Christen, diese Kurskorrektur nicht ständig vornehmen zu lassen? Ich glaube, es ist manchmal eine falsche religiöse Haltung. Und das ist mir ganz wichtig und ganz ehrlich, ich hoffe, ich kriege das rüber, was ich sagen will. Müsst ihr mir nachher sagen, ob ich verstanden habe, was ich euch überhaupt sagen wollte. Ja? Das ist nämlich ganz wichtig, was jetzt kommt. Du merkst nämlich, wie reagierst du, ich spreche hier vor allen Dingen die Christen an, vielleicht sogar besonders die, die aus christlichem Elternhaus kommen. Ja? Wie reagierst du auf so einen Text, wenn du sowas liest, in deiner stillen Zeit oder heute Morgen? Oder du denkst jetzt, wow, was kommt jetzt? Ja, ein Baum, der keine Frucht bringt, der wird einfach abgehackt. Ja. Ich habe ja mal diesen Spruch gebracht, kam mir da wieder in den Sinn, das Tanzbein, das sich auf der Bühne regt, das wird im Himmel abgesägt. Ja. Kommt dann vielleicht so ein Spruch dann in den Kopf, ja, was man früher so beigebracht bekommen hat. Ja. Was will das? Und ich sage euch, wenn diese Verse Groll auslösen oder Angst auslösen oder was auch immer, gerade für dich als Christen, dann hast du vermutlich eine falsche theologische Sicht. Und ich sage das mal so im Vorfeld, du atmest vermutlich falsche Luft ein. nicht die frische Luft seines Geistes, sondern du atmest vermutlich verbrauchte Luft ein, muffige Luft. Wisst ihr, ich bin dafür bekannt, dass ich, wenn wir Gottesdienst haben, ich brauche Luft. Ich mache immer die Fenster auf. Ich muss immer gucken, dass da hinten Luft, irgendwo Sauerstoff ist und so. Ja, das ist immer mein Ding. Irgendwo auch im Winter und überall, ja. Das kommt ein bisschen daher, ich bin auch so aufgewachsen in muffigen Gemeindehäusern. Ja, wo du so reinkommst, boah, ja. Und manchmal ist es einfach auch so, dass wir den Eindruck haben, wir kommen, oh, ich komme rein, ja. Ich atme nur CO2, ja. Und irgendwo hat man den Eindruck, irgendwo beklemmt mich das. Und dann höre ich noch so einen Text hier, da zieht sich alles zusammen. Ja, so genau ist es, ja. Wie sieht dein geistliches, wie beurteilst du das, dein geistliches Leben, ja? Vielleicht ist dein geistliches Leben auch so geprägt, ja, ich muss mich für Jesus entscheiden, ich muss sehen, dass ich genug Bibel lese und bete und Gottesdienste habe, ich muss meinen Kollegen irgendwie noch ein Traktat unterjubeln, ja? So ging es mir damals, ja? Okay, irgendwie lege ich dem Chef mal noch so ein Ding auf den Tisch, ja? Und er sagt, wir hatten den Edelmist hier hingelegt, ja? Weiß nicht, vielleicht ein Kunde, ja? Und dann muss ich am Abend noch Buße tun, weil das steht ja hier, sonst komme ich in die Hölle, sonst wird ich irgendwann der Baum abgesägt, ja. Und ich muss sehen, wie ich irgendwie in den Himmel komme. Weißt du, was das ist? Das ist Religion. Und das ist leider nicht viel was anderes wie Millionen von Muslimen, die müssen in die Moschee, oder müssen einmal im Leben nach Mekka und so weiter. Ja? Das ist die Geschichte von Religion, das engt uns ein. Wir atmen falsche Luft und wisst ihr, was die Konsequenz davon ist? Wir suchen die Möglichkeit, dass wir irgendwo bessere Luft aufnehmen können. Ja? Luft, Pneuma, Geist. Und so ähnlich waren diese Menschen auch drauf, die hier zu Jesus kamen. Und Jesus sagt, ey, ich muss hier nicht über den bösen Pilatus reden, ich muss ja auch nicht über die Leute reden, auf die der Turm gefallen ist, sondern hey, es geht nicht um die Menschen da draußen, um irgendjemand Hinz und Kunz, sondern es geht um dich und um mich. Atmest du die richtige Luft? Ist das Leben, was du lebst, ein Leben, was Gott gefällt? Bringst du in deinem Leben Frucht? Und hier heißt es ja nicht einfach, ja, ich muss mich jetzt abkrampfen mit irgendwas, sondern es sind einfach nur mal die Früchte der Buße. Lebe ich das? Und wenn ich das nicht richtig lebe, woran liegt es denn, dass ich es nicht richtig lebe? Und das ist so schade. Und es ist schade, wenn wir vielleicht dann am letzten Tag, am Tag des Herrn, wenn Jesus wiederkommt, mit leeren Taschen da stehen. Wisst ihr was? Ich kann euch da beruhigen, wenn du Christ bist, mit Jesus lebst. Es ist nicht so, was hier, dass du so wie der Kleine da dann vor Jesus stehen musst. Also, ja, so schreiend halt, ja. Sondern tatsächlich ist es so, wenn wir Jesus haben, wenn wir ein neues Leben mit Jesus haben, werden wir errettet werden. Aber im 1. Korinther 3, Vers 15 heißt es, er selbst wird errettet werden, doch so wie durchs Feuer. Ja? Also einfach ankommen. Klar, ich meine, du sagst, das reicht mir eigentlich. Ja? Ich bin da nicht so anspruchsvoll. Wir werden ankommen. Jemand, der, wenn du Jesus hast, wirst du ankommen. Du wirst ewiges Leben haben. Und das ist natürlich auch der Ruf für jeden Einzelnen. Ja? Jesus ist gekommen, um uns ewiges Leben zu geben. Aber weißt du was? Das reicht nicht. Das ist zu wenig. Wenn wir einfach so dahin vegetieren und wir haben da unsere Zweige und da hängt einfach nichts dran. Das ist kein Leben. Das ist ein religiöses Leben. Das ist ein Krampf. Und den Leuten muss man dann sagen, es gibt auch ein Leben vor dem Tod. Nicht nur ein Leben nach dem Tod. Ja? Das ist so. So, und das Problem ist, wir alle sehnen uns nach Leben. Wir alle, jeder von uns. Und wenn wir als Christen so ein Leben führen, dann sehnen wir uns danach, irgendwo Leben zu tanken. Irgendwo auch mal richtig durchzuleben. Und jetzt gibt es ein Indiz dafür, dass wir sehen können, okay, wo stehen wir mit unserem Leben? Und das ist das Sommerloch zum Beispiel. Das ist nämlich dann, wenn ich mal raus bin aus diesem ganzen frommen Mief, wie ich es vielleicht empfinde. Ja? Und ich bin dann endlich mal draußen und jetzt kann ich endlich mal aufatmen. Und es kommt ganz drauf an, was machst du da? Für den einen oder anderen ist es vielleicht nur schon die Geschäftsreise. Ja? Jetzt bin ich einfach mal draußen. Was machst du, wenn du abends in deinem Hotelzimmer sitzt? Für den anderen ist es vielleicht einfach nur der PC am Abend. Ja? Was machst du? Welche Luft tankst du? Mit was fütterst du deinen Geist? Fernseher. Umgang mit anderen Menschen. Was brauchst du, damit du aufblühen kannst? Weißt du, und das ist ein Indiz dafür, inwieweit wir die richtige Luft atmen in unserem geistlichen Leben, in unserem Leben mit Gott. Und das ist ganz wichtig, denn wenn wir diese Zweigleisigkeit haben, dann, und das ist ein Megathema für Jesus, dann ist es Heuchelei. Ja? Ich weiß noch, ein Ältester hat mir vor Jahren eine Mail geschrieben mit dem Titel Another One Bites the Dust. Ja? Gab es ja mal ein Lied. Hatte er mir einen Link geschickt, vor 6 Jahren war das, dass der Präsident der Evangelischen Allianz in Amerika, ist übrigens die drittgrößte Organisation in Amerika hinter den Demokraten und den Republikanern. Ja? Die drittgrößte Organisation, der Präsident, war außerdem Pastor einer Megachurch, er hat eingestanden, jahrelang neben seinem Dienst als Megachurch-Pastor, neben seinem sauberen Familienleben in homosexuellen Praktiken mit einem Prostituierten stand, der immer wieder auf der Bühne gegen Homosexualität gepredigt hat. Ja? Und das ging los wie eine Bombe. Das könnt ihr euch vorstellen. Das ging los wie eine Bombe. Wisst ihr, diese Zweigleisigkeit, die macht auch nicht Halt vor einem Pastor. Jeder von uns muss so schauen, dass er eine geradlinige Linie fährt und einfach sich immer wieder fragen, atme ich noch die richtige Luft? Ja? Oder ist mir das hier alles so stickig, ich bin in so einer Mühle drin, ja, und dass ich irgendwo brauche ich meinen Ausgleich, irgendwo. Und dieser Mensch braucht seinen Ausgleich offensichtlich. Und offensichtlich hat er irgendwo falsche Luft geatmet. Es gab ein Riesending, ist alles zusammengebrochen. Und ich habe jetzt nach 6 Jahren einen Bericht gesehen und ganz ehrlich, ich muss das an der Stelle sagen, ich habe auch mit Finger auf diesen Menschen gezeigt. Ja, ich habe mir alles Mögliche, habe ich darüber gesagt. Und dieser Mann sagt nach 6 Jahren, ihm hat das total leid getan, ist alles zusammengebrochen. Seine Frau hat ihn nicht verlassen, sie hatten jeden Grund gehabt, ihn zu verlassen nach dieser Geschichte. 5 Kinder hat er gehabt. Und sie haben alle zusammengestanden in dieser Zeit und er hat sein Leben komplett, also so habe ich das jetzt gehört von ihm, ja, dass er einfach das erkannt hat, dass es falsch war. Und für ihn sagt er, gibt es jetzt nur noch eins, er möchte authentisch leben. Ja? Familie stand zu ihm. Aber er sagt eins, er sagt, er hat seit dieser Zeit noch nie so viel Hass ist ihm entgegengekommen wie nach dieser Zeit von Christen. Hass, ja. Es geht ja nicht darum, dass man nicht Dinge beim Namen nennt. Aber hier ist wieder diese Zweigleisigkeit. Natürlich hat das was ausgelöst. Natürlich hat das ein ganz schlechtes Licht geworfen auf viele Christen. Ja? Guck, die Frommen, das sind alles Heuchler. Ja, ganz klar. Das ist eine ganz heiße Geschichte, die da war. Aber nur um zu sagen, ja, das macht nicht Halt. Du kannst ein Leiter hier in der Gemeinde sein oder was auch immer. Es ist wichtig, dass wir immer ganz sensibel sind und sensibilisiert sind auf das, was möchte Gott sagen. Und Jesus, und das ist ganz wichtig, Jesus gibt uns diese Geschichte hier nicht, und das ist, hört genau hin, Jesus gibt uns diese Geschichte nicht, um uns eins draufzugeben. So lesen wir das nämlich häufig. Boah, das ist wieder so ein Ding, das überlese ich lieber mal. Ja? Sondern Jesus gibt diese Geschichte eigentlich aus einem ganz anderen Grund. Denn, schaut euch nochmal diese Weinbergssache hier an. Ja? Da ist ein Besitzer des Weinbergs und da ist ein Weingärtner. Wer ist jetzt wer? Der Besitzer des Weinberges ist Gott, der Vater. Er ist ein gerechter Gott. Und Gott kann nicht einfach fünf gerade sein lassen, sondern wenn Dinge passieren, die nicht in Ordnung sind, nennt er sie über Namen. Er kommt in den Garten, schaut sich seinen Besitz an und sieht dort diesen Baum und er sagt, dieser Baum bringt keine Frucht. Das habe ich jetzt schon das dritte Mal gesehen, das hat keinen Zweck, mach ihn weg. Das ist die Gerechtigkeit Gottes. Die Gerechtigkeit Gottes sagt, ja, Gott ist heilig. Das schmeckt uns vielleicht auch nicht, wir können das auch manchmal nicht einordnen, aber es ist so. Aber da ist ja noch einer, das ist der Weingärtner. Ja? Lass diesen Weingärtner nicht außer Acht. Dieser Weingärtner ist nämlich auch Gott. Das ist nämlich der springende Punkt. Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er einfach dieses Dilemma gesehen hat, wir sind hier Menschen, wir fallen in Schuld, wir kommen nicht raus aus dieser eigenen Soße. Ja? Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen eigenen Sohn, Jesus Christus, das ist niemand anders als Gott selbst in der zweiten Person, gesandt hat auf diese Erde. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Diese Geschichte hier, das ist eine Hammergeschichte. Ich habe die wirklich, ich bin so aufgewachsen. Uah, da ist schon die Axt angelegt, ja. Und Gott vergib mir und ja, da war alles Mist und so, ja. Diese Angst, in dieser Angst zu leben. Ich habe diese Geschichte vor einigen Jahren, ich habe das ist völlig anders verstanden, völlig anders gesehen. Hier spricht ein liebender Gott, ja, ein liebender Gott, der sich im Weingärtner aufgemacht hat, der selbst Mensch wurde, der gesagt hat, ich kann das nicht länger ansehen, dass ihr euch abkrampft und dass ihr die falsche Luft atmet und ich komme, um euch neues Leben zu geben. Und dieser Weingärtner hier, schaut euch diesen Weingärtner an, dieser Weingärtner kommt zu seinem Vater, also zu seinem Chef sozusagen und sagt, lass ihn doch noch stehen. Ich will noch 3 Jahre, ich will um ihn graben, ich will ihn düngen, ich will alles machen. Ja? Und das ist der Geist Gottes, die dritte Person der Gottheit. Gott ist eins, werden wir nie ganz begreifen. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ja? Aber das ist ein Gott. Und Gott hat das so kompliziert gemacht, weil wir das brauchen. Ja? Wir brauchen das, weil wir brauchen nämlich, wir brauchen diesen Dreiein, diesen heiligen Gott, der ist heilig, das ist Gott, aber damit Gott uns nahen kann, muss er einen Weg finden, um in uns Verbindung aufzunehmen. Und dann kommt Jesus ins Spiel. Jesus bereitet hier alles vor, um uns zu erlösen von dieser elenden Religiosität, von dieser elenden Krampf, von diesem ganzen Zeugs, was wir haben. Und kommt, um uns zu befreien. Ja? Und jetzt kommt der Geist Gottes ins Spiel. Der Geist, Pneuma, der Heilige Geist kommt und hilft uns dabei, dass dieser Baum sich entwickeln kann. Und jetzt passiert das Wunder. Ein Baum, der eigentlich unfruchtbar ist, bringt plötzlich Frucht. Jeder Einzelne von uns. Wir brauchen ja gar nicht so viel zu machen. Wir müssen es nur annehmen, dass der Heilige Geist dich bedüngt. Er spricht jetzt zu dir, jetzt im Moment. Vielleicht ist das die Message, die du brauchst, ja? Oder er spricht zu dir im Sommerloch, wenn du merkst, ey, weißt du was, irgendwas stimmt da nicht zwischen meinem geistlichen Leben und diesem normalen Leben. Ja? Das soll eins sein. Und der Heilige Geist, der bedüngt dich, der gräbt darum, ja? damit du wieder eins mit Jesus wirst. Das ist Gottes Absicht, das ist Gottes Idee in dieser ganzen Geschichte drin. Und wenn Jesus sagt, wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Das ist eine Warnung an uns. Das ist ein Schrei von Liebe. Wenn du einen Menschen siehst, du siehst, ey, der bringt sich um mit dem Leben, was er lebt. Der stürzt sich ins Verderben und du hast ihn wirklich lieb. Dann wirst du alles dran setzen, um ihn da rauszuholen. Und sagst, ey, wenn du so weitermachst, du bringst dich um. Ja? Das ist Gottes Schrei, der Schrei Jesu zu uns und zu sagen, ich möchte nicht, dass ihr zweigeteilt lebt. Ich möchte, dass ihr eine Leidenschaft entwickelt für mich. Das ist Gottes Wunsch. Ich habe gestern das Hohelied gelesen, bin gerade in der Bibellese am Hohelied dran. Ja? Und die haben vor ein paar Monaten oder schon 2 Monate oder so her, da war der Friedemann Mäusling hier und er hat auch über das Hohelied gesprochen. Das Hohelied der Liebe. Sicherlich auch eine schöne Liebesgeschichte, aber der tiefe Sinn des Hohelieds ist, zu zeigen, dass wir endlich mal verstehen, wie Gott ist. Das ist eine Luft, oh, da ist auch die Rede von, oh, du duftest, ja, wie wunderbar. Sicherlich alles andere wie diese Feige, die im Hintern des Esels drinsteckt. So denken wir manchmal, Gott verlangt das unmöglich, das stinkt mir, ja, das will ich nicht. Nein, er sehnt sich, les mal diese Liebesgeschichte. Da kann es hinkommen. Das ist eine Geschichte voller Leidenschaft. Und das ist Gottes Wunsch mit unserem Leben, dass wir da hinkommen. Ich möchte euch jetzt ein Lied vorspielen von Keith Green. Ich weiß, das hat mir auch neulich jemand gesagt, das ist alles ein bisschen 80er-Stil, ja. Aber das müsst ihr halt mal überwinden. Aber achtet mal auf den Text. Dieses Lied entstand genau daraus. Dieser Keith Green hat auch und seine Frau, sie haben sich frisch bekehrt und dann kamen sie auch in so einen frommen Krampf rein, ja. Und dann haben sie das über Bord geschmissen, das Ganze, ja. Haben sie das über Bord geworfen und dann hat Melody, seine Frau, sich hingesetzt und innerhalb von einer Stunde hat sie diesen Text aufgeschrieben und Keith hat ihn dann vervollständigt. Und dieses Lied brachte das zum Ausdruck. Da ist nochmal was Neues passiert. Und das möchte Gott. Macht doch dieses Lied mal für euch zum persönlichen Gebet. Lasst uns da mal reinhören.
Make my life a prayer to you. I wanna do what you want me to. No empty words and no white lies. No token prayers, no compromise. I wanna shine the light you gave through your Son. You sent to save us from ourselves and our despair. It comforts me to know you're really there. Well, I wanna thank you now for being patient with me. Oh, it's so hard to see when my eyes are on me. I guess I'll have to trust and just believe what you say. Oh, you're coming again, coming to take me Son.
Sehe ich das auch, dass ich auch wieder in so eine Gesetzlichkeit reinfalle und dabei ist alles auf Beziehung ausgerichtet. Du hast uns auch so kreiert, so geschaffen, dass wir beziehungsorientierte Wesen sind. Und das gilt in erster Linie in Beziehung auf dich. Wir wollen wieder uns neu ausrichten auf dich. Wir wollen die richtige Luft atmen. Und ich möchte dich echt bitten, dass wir das lernen, jeder Einzelne. Herr, du schreist förmlich danach, du sehnst dich förmlich danach, dass wir das für uns erkennen. Herr, und ich habe den Eindruck, du rufst jetzt auch so in unsere Mitte, zu mir, zu uns allen, einfach das rein. Leute, es ist so wichtig, es ist so ernst. Und es ist kein Krampf, sondern es ist das, was uns letztendlich Leben gibt. Leben, was in dir ist. Danke, Jesus. Das war genau das, was den Keith Green immer getrieben hat. Ja. Er war ständig auch damals auf Luftveränderung aus. Er hat Musikkarriere schon ziemlich früh angefangen, Religionen ausgeübt, Drogen. Sogar Jesus war am Anfang sein Meister. Ja. Er war nicht kein Christ, er hat Jesus als seinen Meister gesehen, ja. Und aber nicht in dem Sinn als Erlöser. Und das kam dann irgendwann. Und viele haben, das habe ich auch letztes Mal schon gesagt, viele haben ihn falsch verstanden. Viele haben gesagt, er ist einfach nur so ein radikaler Christ. Lieblos. Lieblos, wenn er da auf der Bühne stand und hat dann in die Menge rein das weitergegeben, was ihm im Herzen lag. Ganz interessant, ich bekam gestern Abend eine E-Mail von jemand, das war für mich eines der größten Lobe, was ich bisher gehört habe, ja. Hat jemand geschrieben, er wollte mir nur mal, das war auch jemand, der ist ein bisschen verbittert über die Gemeinde, war auch mal hier gewesen und hat mir geschrieben, er hätte anonym, mit einer alleinerziehenden Mutter oder Vater, das kam auch nicht so richtig raus, gesprochen. Die wären auch ein paar Mal hierher gekommen, und das wäre alles zu krass, ja. Das ist mir zu viel Radikalität und Heiligung. Und ich denke, Amen. Ja, Amen. Und ich hoffe einfach, das kommt auch raus. Ja, und das hat mich an früher erinnert. Ja, und das ist ja genau mein Wunsch, das nicht zum Ausdruck zu bringen. Ich komme ja auch aus Gesetzlichkeit heraus. Es geht nicht darum, dass wir noch ein bisschen Gesetzlichkeit draufsetzen, sondern Heiligung bedeutet, oder sagen wir mal, Radikalität in dem Sinn ist ja eine Revolution der Liebe und Ausgeglichenheit. Radikalität für Jesus bedeutet letztendlich, ja, dass wir uns einfach ihm zur Verfügung stehen, dass er mit unserem Leben machen kann, was er will. Das ist das Größte, das Beste, das Schönste, was es überhaupt gibt. Und das ist mein Wunsch. Das ist mein Wunsch für uns alle, dass wir das leben können. Ja? Dass wir das erleben können. Dass wir uns anstecken lassen davon. Von diesem Glauben. Ich möchte einfach, ihr könnt vielleicht schon mal nach vorne kommen, dass wir jetzt noch eine Zeit haben, wo wir unseren Herrn suchen, wo wir Gott suchen. Frucht bedeutet auch, da passiert was in dir, ja. Da passiert was in dir, da passiert was in mir. Gott gibt uns neue Kraft, er gibt uns Geduld, er gibt uns vielleicht sogar Freude. Und da wächst was in mir heran. Aber das ganze Ding passiert erstmal in mir. Ich kann keine Liebe für andere Menschen haben, wenn ich nicht irgendwo mit mir selbst auch da im Reinen bin. Wenn ich selbst die richtige Luft tanke, ja, die richtige Luft aufnehme. Und das möchte Gott. Gott möchte uns neu begegnen. Es ist einfach dieser Schrei zu Gott, zu Jesus. Hier bin ich. Jesus steht da mit offenen Armen und möchte uns wieder zu sich nehmen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Weißt du, manchmal haben wir was verdreht. Nicht Gott will uns kaputt machen und uns eine Last auflegen, sondern der Teufel ist es, der uns kaputt machen will. Jesus ist gekommen, um uns frei zu machen. Und er ist jetzt heute Morgen hier und möchte dich freisetzen. Wieder ganz neu, dass du seine Luft tanken kannst. Und vielleicht ist das einfach auch nur durch ein Gebet, dass du den Heiligen Geist bittest, dich wieder neu zu erfüllen. Er kommt, er erfüllt dich, er will was Neues machen. Wenn du merkst, da ist einfach keine Frucht da, da passiert nichts und das Leben ist so, boah, ich freue mich eigentlich nur noch auf meinen Urlaub. Ja? Er möchte Luftveränderung schaffen in deinem Leben, in unserem Leben. Vielleicht machen wir es ganz spontan jetzt auch so, während wir das Lied singen. Ich bitte die Ältesten, vielleicht auch Diakone hier vorne in die erste Reihe zu kommen, mit Partner. Und wenn du Gebet möchtest, komm jetzt einfach nach vorne. Lass kurz für dich beten und ihr einfach nur kurz für die Person beten, sie zu segnen, erfüll sie neu mit deinem Heiligen Geist. Vielleicht hast du irgendwas, was du kurz bekennen möchtest, mach das einfach. Es muss nichts Großes sein. Wir haben eben gesungen, no compromise, kein Kompromiss. Das heißt einfach, hey, weißt du was, mir ist das jetzt egal, was die Leute denken, sondern ich komme jetzt zu Jesus. Mach dich auf, du bekommst Platz gemacht, lass kurz für dich beten und euch einfach nicht zu lange beten, dass viele kommen können, ja? Okay, lass uns beten.